Ja, dein Herz. Ich weiß nicht, wie gut du dein Herz kennst, ob du es jemals überhaupt bemerkt hast oder ob es einfach so vor sich hinarbeitet. Ich habe festgestellt, das Herz rutscht ja erst in den Mittelpunkt, wenn es nicht mehr ganz so gut funktioniert. Also wer denkt jetzt bitte, wenn er hier sitzt, über sein Herz nach, außer er hat Herzrhythmusstörungen oder irgendwie sowas Ähnliches. Und das ist ja nicht nur beim Herz so, bei vielen anderen Körperteilen auch. Also beim Herz ist es so, wenn es dann zu langsam, zu schnell ist oder der Druck nicht mehr passt, dann kümmert man sich drum. Dann schaut man auch immer wieder nach, wie ist es denn jetzt wirklich und passt alles. Oder man sucht Tabletten oder Ähnliches. Wir hätten auch viel zu tun, wenn wir den ganzen Tag unser Herz überwachen, oder? Also, ich weiß, es gibt Spezialisten unter uns, die haben fast nichts anderes gemacht den ganzen Tag, aber bei anderen Leuten. Aber ich habe auch festgestellt, es ist ein komisches Gefühl, wenn man merkt, es geht nicht mehr. Es passt irgendwas nicht. Also vor ein paar Wochen hatte ich auf einmal immer so Herzrhythmusstörungen oder weiß ich, wie man das nennt. Auf jeden Fall ging es zu schnell. Und das ohne Sport. Also bei Sport kenne ich das ja, dass es mal schneller geht. Und da merkt man, wie man sich dann auf einmal damit beschäftigt. Und heute will ich euch keinen medizinischen Fachvortrag halten. Ich weiß zwar jetzt mehr über mein Herz wie vorher, aber es gibt immer noch viele Leute, die könnten das deutlich besser. Aber das Herz ist ja auch oft ein Bild, was wir benutzen für das, wie es uns innen drin geht. Also schon sprichwörtlich ganz einfach in Deutschland, ja, reden wir davon, ich bin mit ganzem Herzen bei der Sache. Den Spruch habt ihr wahrscheinlich schon selber auch mal benutzt. Oder da hängt mein Herz dran, das will ich nicht einfach so loslassen. Und in der Bibel ist es noch viel krasser. Also ich habe mal einfach ganz schnell 5 Verse rausgesucht, es hat mich keine 5 Minuten gekostet, die ich euch mitgebracht habe, wo es ums Herz geht. Der erste, Sprüche 4, Vers 23, vor allem aber behüte dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Oder bei Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Nochmal zurück ins Alte Testament, bei Samuel schon. Da sagt Gott, doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Nochmal Jesus. Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Und als letztes, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch schon, wer eine Frau mit begehrlichen Blicken anzieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Also, wie gesagt, ein ganz schneller, kleiner Ausflug zu dem, wie die Bibel über Herz denkt. Und ihr merkt, das hat vieles nichts damit zu tun, ob das Ding klopft oder nicht, sondern mit dem, was uns im Inneren bewegt. Wie gut kennst du dich innen drin, dein Herz? Das ist die spannende Frage, der wir uns mit dieser Reihe stellen wollen. Warum? Weil wir in einer Kultur leben, in der das Äußerliche zählt, ja? Also ich musste wirklich grinsen. Die Woche erst lese ich einen Artikel. Nein, ich habe nicht den Artikel gelesen, ich hätte für bezahlen müssen, habe ich keine. Aber die Überschrift, Manager lassen sich jetzt liften. Und ich dachte mir, echt? Also das kenne ich ja von vielen. Aber Manager, ja, anscheinend ist das gerade auch in, wenn man eine gewisse Verantwortung trägt, dass das Äußere passen muss. Und wir denken, ja, okay, scheint wohl auch jetzt schon nötig zu sein. Aber jetzt guckt mal unser Leben an. Und ich nehme da meins gar nicht raus. Meistens geht es um Macht, Einfluss, Geld, das Lebenssetting, was wir uns leisten können, wie wir aussehen, was wir für eine Familie, für ein Auto haben oder was wir leisten können. Ehrlich, das sind doch alles Äußerlichkeiten, oder? Natürlich gehört es zu unserem Leben, aber ist es das, was uns ausmacht? Und wenn wir dann gucken, was beeinflusst uns? Soziale Medien, Fernsehen, Kindergarten, Schule und noch vieles mehr, dann geht es ganz oft um Äußerlichkeiten. Gott sei Dank nicht immer. Manchmal geht es auch um bessere Werte, aber an ganz vielen Stellen geht es einfach um das Äußerliche. Und wir stehen da und haben gelernt, wir müssen hübsch aussehen. Wir polieren uns. Mancher sucht sich dann noch irgendwas, damit er noch besser aussieht. Und dann sind wir richtig, richtig schön hübsch. Das ist das, was wir in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft lernen. Das, was nach außen hin zählt, und das fängt ja wirklich von vorne an. Ich weiß, da kann man drüber streiten. Aber auch darüber kann man streiten. Was der eine schön findet, muss der andere noch lange nicht schön finden. Was der eine toll findet. Und trotzdem geht es bei allem zum Schluss um Äußerlichkeiten. Um das, was außen um uns herum ist. Und ganz schnell übersehen wir, was drinnen steckt. Übergehen es, rennen weiter in unserem Leben und jetzt sogar unter uns Christen oder die Menschen, die über Gott nachdenken. Und selbst wenn du am Stream sitzt, dann denkst du gerade über Gott nach, sonst würdest du keinen Gottesdienst oder eine Predigt schauen, sonst würdet ihr nicht hier sitzen. Aber sind wir mal ehrlich, ganz oft geht es auch bei uns Christen um Äußerlichkeiten. Bete ich genug, damit es auch die anderen merken? Spende ich genug? Arbeite ich genug mit oder was auch immer? Das sind erstmal Äußerlichkeiten. Da geht es nicht um das, wie es mir innen mit Gott geht. Da geht es darum, was ich äußerlich lebe. Und ganz schnell reduzieren wir auch unseren Glauben auf Äußerlichkeiten. Und da sind es Paulus und Jesus. Ich habe euch nochmal zwei Verse mitgebracht, die sofort sagen, stopp mal, passt mal auf. Also erstmal Paulus, Galater, beantwortet mir nur diese eine Frage. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt, also Äußerlichkeiten, oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Also wollt ihr eigene Kraft, das Äußere euch kümmern und es selber versuchen? Und genauso krass oder noch deutlicher ist sogar Jesus, der zu äußerst religiösen Menschen, zu den Pharisäern, also ich sag mal zu den heutigen Pastoren und Priestern und Pfarrern sagt, Matthäus 23, mit allem, was sie tun, stellen sie sich zur Schau. Sie tragen besonders breite Gebetsriemen und an den Gewändern auffällig lange Quasten. Jetzt überspringe ich einen Teil, könnt ihr gerne daheim mal lesen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr wascht eure Bechern und Schüsseln von außen ab, doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr anderen in eure Gier genommen habt. Ihr blinden Verführer, reinigt eure Becher erst noch einmal von innen, dann wird auch ihr Äußeres sauber sein. Das sind krasse, drastische Worte, die Jesus benutzt und ich möchte sie uns auch vorhalten. Vor allem, wenn wir in eine Reihe starten. Wir haben bewusst nicht nur eine Predigt gesagt, wo wir gesagt haben, wir wollen uns mit dem Inneren beschäftigen, sondern mehr als einmal. Und wir wollen euch mitnehmen auf einen Weg, Hannes und ich. Aber mal ehrlich, wer darf bei dir reinschauen und wann hast du zum letzten Mal reingeschaut in dich? Oder wann hast du wieder mal gesagt, ah ja, ich merke, es drückt, aber es geht schon noch. Ich muss erst noch das andere, das Äußere erledigen. In ganz vielen Fällen dürfen wir erst ins Leben von Menschen schauen, wenn das Äußere kaputt ist. Und dann sieht man, was drinnen ist. Dann sieht man das, was vielleicht nicht so schön ist. In dem Fall einfach ein bisschen Dreck. Und dann werden Dinge deutlich, die wir vorher versteckt haben. Und selbst in solchen Momenten stellen wir uns dann wahrscheinlich hin und versuchen es noch irgendwie zu verdecken. Man kann es auch ein bisschen verstehen, weil wir nicht wollen, dass jeder den Schrott in unserem Leben sieht. Aber was bringt es uns, wenn es uns innerlich schlecht geht, äußerlich den Riesenschein zu wahren? Ich hoffe nicht, dass wir es alle erst so weit kommen lassen, dass wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Scherben entstehen. Eine Ehe in die Brüche geht, oder du selber nicht mehr ein- und nicht mehr ausweist. Und das alles kann passieren. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt. Ich will nicht sagen, das darf nicht passieren, aber ich möchte uns allen den Mut machen, erst nicht zu warten, bis es soweit ist, sondern vorher zu sagen, ich will darauf achten, was in mir drin los ist. Ich will darauf achten, wie es mir in meinem Herz geht und ich will ehrlich Zeit damit verbringen und reinschauen. Weil es ist nicht einfach. Wenn ich vorher ordentlich in die Vase geschaut hätte, dann hätte ich gesehen, da ist Dreck drinnen. Da passt nicht alles, das sind dunkle Ecken und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in mein Herz schaue, dann zeigt mir Gott oder dann sehe ich ganz schnell die dunklen Seiten. Die Momente, an denen die Fassade nicht mehr passt, an denen ich auch kämpfe und gerne mich ändern würde. Das ist nicht einfach. Das ist herausfordernd. Das bringt einen an die Grenzen. Aber das Krasse ist, Gott weiß es schon lange. Könnt ihr euch noch an 1. Samuel 16 erinnern, Vers 7? Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jeden ins Herz. Gott kennt uns doch schon lange durch und durch und ich glaube, ich erzähle euch nichts Neues gerade. Aber wir müssen uns das immer wieder vergegenwärtigen. Wir können vor Gott schon gar nichts verstecken und wir brauchen vor ihm nichts verstecken. Die spannende Frage ist nur, warum verstecke ich es vor mir selber und warum verstecke ich einen Teil? Man muss nicht jedem alles erzählen, aber warum verstecke ich einen Teil auch vor allen anderen Menschen? Es ist nicht unser Todesurteil vor Gott oder unser geistliches Todesurteil, nur weil wir was an uns entdecken, wo Dreck ist, wo Schrott ist, wo gärt, wo nicht passt. Meine Frage an dich ist heute Morgen wirklich, wie gut kennst du dich innen drin? Wann hast du zum letzten Mal den Mut gehabt, hinzuschauen? Zwei Gedanken, wie man das machen kann, und da gibt es noch viele, viele mehr, ich bin da gar kein Experte. Setz dich mal jeden Tag 5 Minuten hin und reflektier mal, wie geht's mir gerade? Warum habe ich mich heute so oder so verhalten? Was hat mich belastet? Was hat mich auch gefreut? Bitte nimm das auch wahr, ja? So eine Reflexionszeit, so ein Innehalten, nicht immer weiterrennen, wäre eine Chance. Die zweite Chance wäre ein gutes, ehrliches Gespräch mit einem sehr guten Freund, Freundin, mit einem Mentor, Mentorin, Coach, wie auch immer du es nennen willst, Seelsorger, wo du ehrlich und offen bist, wo du nicht anfängst, was verstecken, wo du dir unbequeme Fragen stellen lässt und auch eine Antwort drauf gibst und nicht einfach nur sagst, geht schon, mach mal weiter. Ich bin über ein Zitat gestolbert von Bobby, Andreas Bobbart, war auch mal auf der Osterkonferenz, kennt ihr vielleicht, wenn nicht, ist auch nicht so wichtig. Der sagt, investiere täglich mindestens so viel Zeit vor Gott in dein Herz, wie du vor dem Spiegel in dein Äußeres investierst. Jetzt bin ich ja ein Mann und kann dann sagen, ich bin schneller fertig. Aber ich finde es trotzdem gut, weil selbst ich als Mann, und wie gesagt, ich glaube, es gibt sogar Männer, die stehen länger vorm Spiegel wie ich, investiere Zeit. Wie viel Zeit nehme ich mir, damit Gott mir den Spiegel vorhalten darf? Hast du da was in deinen Alltag eingebaut? Ich glaube es nämlich, es ist auch ganz wichtig, es ist was in seinen Alltag einzubauen. Warum schauen wir jeden Tag in den Spiegel? Wir haben gelernt, es in unseren Alltag einzubauen. Es scheint uns wichtig zu sein, wie wir wirken. Ich möchte euch Mut machen, baut solche Routinen ein. Klar, ein Gespräch mit einem Freund oder einem Mentor, das kann man jetzt vielleicht nicht täglich einbauen. Aber dann halt monatlich oder zweiwöchentlich oder irgendwie sowas, wo du dir den Spiegel vorhältst. Unser Glaube ist zwar eine Kopfentscheidung, aber wir leben ihn mit dem Herzen. Und das, wie wir ihn leben und was uns prägt, das macht so einen gigantischen Unterschied. Ja? Als Gemeindeleitung haben wir uns angewöhnt, immer wieder einen Klausurtag zu machen. Nein, ich muss meiner Tochter erst erklären, das hat nichts mit Schulaufgaben zu tun und sowas, sondern innehalten und stille halten mit und für Gott. Und wir haben Dinge gefunden, wofür wir echt dankbar sind und wirklich gestaunt, was Gott alles getan hat, sogar im letzten Jahr und während Corona. Wir haben auch Dinge gefunden, die Herausforderungen sind, die wir anpacken müssen, sollten, wie auch immer. Und dann hat Gott uns eingebremst. Und mich hat es wirklich fasziniert, vielleicht auch ein bisschen, wo ich mir dachte, es könnte auch mehr sein. Und hat gesagt, so schön alle Herausforderungen sind, es kommt erst mal darauf an, wie es in euch drinnen aussieht. Die Predigtreihe war da vorher schon angedacht. Und Gott hat uns allen deutlich gemacht, es kommt auf das Wie an, wie wir Glauben leben, wie es in uns drinnen aussieht. Weil das so viele Auswirkungen hat auf alles, was ich tue, auf alles, was ich sage, auf alles, was ich denke sogar. Also nicht umsonst hat die Bibel so oft diese Parallele und sagt, guck, wie es deinem Herzen, wie es deinem Inneren geht, weil es hat für jede Situation Auswirkungen, ja? Und genau das hat uns Gott deutlich gemacht. Es bestimmt, wie wir nachfolgen, wie wir Dinge anpacken, wie wir als Gemeinde sind und damit alles. Wenn du dein Herz kennst und weißt, was in dir los ist, dann wird dir auch ganz sicher klarer, warum du bestimmte Dinge tust oder bestimmte Dinge lässt. Also nächste Woche geht es auch nochmal um Dinge, was es mit uns macht, wenn wir uns befreien lassen, wenn wir uns nicht von Dingen gefangen nehmen lassen, aber dazu nächste Woche. Aber das ist ja ganz im Sinne von Sprüche 4, Vers 23. Ich habe euch den auch nochmal mitgebracht. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Nicht nur irgendwie ein bisschen was. Das war der erste und ein sehr wichtiger Part. Es gibt aber noch einen zweiten Part und den dürfen wir dabei nie vergessen, weil wenn wir so schonungslos, offen und ehrlich mit uns umgehen, ist das nicht immer easy, ja? Und drum lasst uns dabei den zweiten Teil nicht vergessen. Und dabei heißt gleichzeitig, nicht mal das eine, mal das andere, sondern am besten gleichzeitig. Während wir in uns reinschauen, müssen wir im Kopf behalten, wie sieht Gott mich? Und auch das, mancher sitzt jetzt da und denkt sich, nicht schon wieder, Armin. Doch schon wieder. Gottes Sicht ist so wichtig, ja? Vor allem, wenn wir immer wieder auch in den Abgrund schauen, der sich in uns auftut. Gottes Sicht auf dich ist so wichtig. Kleines profanes Bild dazu. Wenn du dir eine Pizza liefern lässt, falls du das tust, die meisten backen ja brav daheim selber oder sowas, falls du das tust, wird die meistens in einer Schachtel geliefert. Völlig unnötig eigentlich, könnte man sagen. Die könnten die auch so bringen. Könnt ihr euch mal kurz vorstellen, wie das aussehen würde, wenn ihr die Pizza einfach so auf der Hand gebracht kriegt, ohne irgendwas. Hängt dann so labberlätschig runter. Also ihr merkt, die Verpackung, die Schachtel ist bei so einem Pizzaliefern auch wichtig. Und wenn ich in mein Herz schaue und feststelle, dass der Inhalt vielleicht nicht ganz so gut passt, das Wichtige ist schon der Inhalt dann bei der Pizza, dann wird es wichtig, dass ich checke, wer bin ich und wie sieht mich Gott und wie sieht mich der, der mich geschaffen hat. Also man könnte schon fast sagen, die Verpackung passt nicht ganz das Bild, aber ihr merkt, es kommt manchmal auf zwei Dinge an und nicht nur auf meines, das, was ich vorfinde. Und es ist total wichtig, dass wir uns immer wieder die Sicht Gottes zeigen lassen, wie er uns sieht. Und ich will euch mal exemplarisch, auch da hätte ich viele Texte raussuchen können, eine Stelle mit hineinnehmen in Richter 6. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt, es ist die Geschichte von Gideon. Gideon war einfach ein Mensch in Israel zu einer Zeit, als mal gerade wieder Krieg geherrscht hat und als die Philister, ein Nachbarvolk, nach Israel gekommen sind und immer wieder Trouble gemacht haben, die verfolgt haben. Ich lese mal ein paar Verse da draus. Der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abieser. Jetzt wisst ihr ja alles, gell? Naja. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Also vielleicht noch ein bisschen Vorgeschichte. Ihr merkt schon, der drisst Weizen in einer Kelter. Das passt schon mal gar nicht zusammen. Warum? Die waren am Weinberg so ein bisschen versteckt, abgelegen. Er wollte, dass dieser Weizen nicht gestohlen wird von den Philistern. Damit haben die täglich gerechnet, dass wieder so eine Horde kommt und ihnen alles vom Leben wegnimmt. Sie hatten Angst, nicht nur Gideon, sondern alle. Da erschien ihm der Engel und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Und jetzt wird es spannend. Jetzt schildert nämlich Gott seine Sicht auf Gideon. Er sagt, hey, Gott ist dabei. Gideon merkt nichts davon und sagt, zu Gideon, du starker Kämpfer. Was hat Gideon gemacht? Er hat sich versteckt, hat den Weizen in der Kelter gedroschen, also war total der starke Kämpfer, oder? Erste Reihe. Gideon erwidert, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Also trotz der Zusage sagt Gideon, nee, schau dich um. Es ist Chaos. Das kann doch überhaupt nicht sein und ich sowieso nicht. Gott lässt sich nicht davon abhalten. Es geht weiter. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Sozusagen, du bist dran. Ich kenne dich. Und Gideon sagt, aber wie soll ich denn Israel retten? Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Geht nicht, Gott, schau mich an. Krieg ich nicht hin, kann ich nicht. Kennt ihr so Sprüche auch? Von euch selber? Ich kenne sie. Ich sage, wie soll ich das hinkriegen? Bin ich völlig überfordert? Habe ich nicht die Fähigkeiten und die Gaben dazu? Er hat ja auch gute Argumente. Ich, der Jüngste, meine Sippe, die Kleinste und so weiter. Gibt es in der Bibel immer wieder solche Analogien. Und Gott interessiert dieses Gejammer von Gideon überhaupt nicht und erzählt weiter seine Sicht der Dinge auf. Vers 16. Der Herr versprach, ich stehe dir bei. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Jetzt könnt ihr daheim weiterlesen, mehr habe ich euch noch nicht mitgebracht. Aber Gideon ist immer noch nicht zufrieden und sagt, okay, also wenn es vielleicht sein kann, dann und jetzt brauche ich noch einen Beweis hier und dann, ja, der Beweis geht nicht, das wäre zu viel Zufall, das könnte auch und ich will noch einen Beweis. Also sehr interessante Geschichte, hat mich an mich erinnert. Weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber Gottes Sicht der Dinge ist so oft eine andere wie unsere Sicht der Dinge. Was hättest du an Gideons Stelle getan? Wäre es dir leicht gefallen, diesen Zuspruch für dich anzunehmen? Wenn er jetzt zu dir sagt, und du, exemplarisch ein Name, Marianne, ich will mit dir jetzt Königsbrunn erreichen. Es ist genauso, wie wenn du nur mit einem reden musst und alle werden sich bekehren. Wie wird es dir gehen? Kurze Pause zum Nachdenken. Ich glaube, ich habe euch die Fragen sogar mitgebracht. Zwei Sichtweisen, beziehungsweise du musst dich erstmal entscheiden, will ich die erste Sichtweise wirklich zulassen? Will ich weg vom rein Äußerlichen und mir selber ins Herz schauen oder mit jemandem zusammen reinschauen? Und die zweite Sichtweise, will ich annehmen, was Gott von mir denkt und wie er mich sieht, dass ich sein geliebtes Kind bin, dass er mit mir was vorhat und in mir Dinge sieht, wo ich selber ja, nicht mal den Hauch einer Ahnung von habe? Was denkst du jetzt, was in dir drin steckt? Und wem glaubst du und was machst du draus? Ich würde mal sogar sagen, was darf sich drin ausbreiten? Gott mit seiner Sichtweise oder der Schmodder der Welt mit seiner Sichtweise? Ich habe euch einen letzten Bibelvers mitgebracht für heute. Hesekiel 36. Bewegend, finde ich. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Gott gibt uns das neue Herz. Und das dürfen wir uns immer wieder in den Kopf rufen. Und wenn du also deinen Herzcheck mal machst und dir denkst, buh, wie soll da was Gutes rauskommen? Dann kannst du sofort weiterdenken, und zwar sofort, und dir sagen, stopp mal, Gott hat mir ein neues Herz gegeben. Leider sind noch ein paar alte Grümpelsachen drinnen, die pustet aber das neue Herz raus, keine Frage. Wenn ich Gott lasse in meinem Leben, kann er so viel ändern. Die Herz-OP ist schon passiert, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Du brauchst da nicht noch was versuchen und dieses äußere Versuchen hinzukriegen. Lass dich da von Gott immer wieder beschenken, leiden und lenken. Wir müssen einzig aufpassen, nicht immer wieder neuen Müll reinzufüllen, weil der muss ja dann erst wieder raustransportiert werden von Gott. Also das ist schon eine Chance, die wir haben und nicht ungelassen sein sollten. Aber wenn wir die Entscheidung haben, und ich bin mir sicher, die meisten hier in diesem Raum haben sie, wenn du sie noch nicht hast für Jesus, dann möchte ich dir Mut lassen, lass dir von Jesus ein neues Herz geben. Komm nach der Predigt gleich zu mir, wir beten gerne miteinander. Es ist nämlich ganz einfach, sich von Gott dieses neue Herz schenken zu lassen. Aber sich von Gott immer wieder reinigen zu lassen, ist ein anstrengender und herausfordernder Weg. Und trotzdem möchte ich dir Mut machen, es ist die Basis. Es ist das Wie und es ist das, was uns immer prägen wird. Und wenn dein Herz nicht passt und verärgert oder sauer oder irgendwas ist und bleibt, dann hat das Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Und du bist nicht irgendein schlechtes Wesen, das es nicht gut genug auf die Reihe bringt, sondern du bist ein geniales, geliebtes Kind Gottes. Das müssen wir immer wieder drin lassen. Egal, was die Welt dir einflüstert, egal, wo sie meint, dich versklaven zu müssen, weil Süchte, Zwänge, Ängste und was es alles sein kann, sind Dinge, die will Gott uns helfen, loszulassen. Wir müssen sie ihm immer nur wieder geben. Wir stehen auch immer in der Gefahr, andere zu unserem Gott zu machen. Die tolle Gemeinde, der tolle Pastor, meine hübsche Frau, wenn wir die zu Gott machen, dann werden wir schnell ein Problem finden, weil wir sind nur Menschen. Wir dürfen immer wieder Gott zu Gott machen. Wir haben die Freiheit, uns von ihm abhängig zu machen. Jetzt möchte ich dich bitten, so in der nächsten Woche, prüfe dich mal ehrlich. Was steckt drin in deinem Herz? Hast du den Mut, reinzuschauen? Hast du den Mut, bevor die Scherben am Boden liegen, dein Leben ehrlich zu reflektieren? Bist du bereit, Gott Gott sein zu lassen, auch als Herr über deinem Leben, der das Wie bestimmen darf? Weißt du Bescheid und bist ehrlich mit dir? Gott verändert uns Stück für Stück. Das ist ein Geschenk für mich schlechthin. Und ich lasse mich auch immer wieder beeinflussen von diesen Äußerlichkeiten und versuche sie selber zu polieren, bis ich merke, ich pack's oft gar nicht. Und dann lasse ich Gott ran an mein Herz. Und er zeigt mir, wie vieles ich nicht nötig habe. Und wir wollen jetzt ganz bewusst, Jan hatte die Idee, den Gottesdienst andersrum zu machen, wir wollen jetzt bewusst Zeit mit Gott haben noch. In der Anbetung. Wir wollen zusammen Gott loben und ehren. Aber wenn du merkst, bei mir ist gerade noch was anderes wichtig, dann möchte ich dir Mut machen, dann such ein Gespräch. Ich werde mich da hinten hinsetzen und kannst gerne zu mir kommen. Vielleicht ist aber auch jemand links oder rechts neben dir, wo du sagst, mit dem muss ich jetzt einfach mal reden. Da muss ich was beichten, was loswerden, was mich belastet. Dann nutzt diese Zeit. Dann nutzt diese Zeit. Es ist deine Zeit mit Gott. Und wenn Gott dir jetzt was klar gemacht hat, dann lass es raus, dann schlepp es nicht weiter mit dir rum. Wir müssen uns nichts gegenseitig vorspielen. Das ist so ein Geschenk. Wichtig ist, was du draus machst, wenn du dein Herz kennst. Und ich möchte dir Mut machen, gib's Gott ganz. Lass Jesus rein und dich verändern, Stück für Stück. Das ist unser größtes Geschenk, was wir haben. Gott segne dich dabei. Amen.